Convers.
Der Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren. RevLab.
Hallo miteinander. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge vom Podcast Convers.
Genau, Convers ist ein Podcast, den Zibil und ich zusammen machen.
Und ich, das ist der Stefan Jütte, das ist der Leiter vom RevLab von der Zürcher Landeskirche. Wir nehmen auch auf im wunderschönen Studio vom RevLab. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und da passiert momentan ganz, ganz viel Spannendes im Bereich digitale Kirche. Und es ist schön, dass auch ich darf einen kleinen Teil davon sein.
Genau, und das ich, das ist Zibil Forer. Sie ist Pfarrerin in Kilchsberg. Die kennen Sie wahrscheinlich aus der einen oder anderen Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen. Sie war Pfarrerin beim Wort zum Sonntag. Und sie ist eine ganz engagierte Feministin, die auch pointiert theologische und kirchliche Standpunkte einbringt. Sie ist aber nicht nur das, sondern sie ist auch eine sehr gute Kollegin und ich habe mega, mega Freude, dass wir ab jetzt regelmässig können zusammen über das reden, was wir interessant finden, was gerade so läuft, was aktuell ist oder was wir einfach immer noch wichtig finden.
Genau, du sprichst etwas ganz Wichtiges an, also danke für die warmen Worte. Ich könnte ganz viel über den Stefan Jütte auch erzählen, aber am besten schaut ihr mal nach, was er alles so Spannendes macht. Er ist wirklich ein Pionier bei uns in der Landeskirche. Und wir teilen nicht nur, dass wir Kolleginnen und Kollegen sind, auch im Privaten. Ich glaube, das dürfen wir offenlegen. Wir sind auch noch Eltern beide. Und auch die Perspektiven, also das, was uns privat umtreibt und wer wir so sind, auch das soll immer wieder mal dürfen in den Podcast einflüssen.
Das wird wahrscheinlich
genau. Automatisch, ja. Ja, Stefan, zum Einsteigen. Vorher gerade müssen schmunzeln, weil ich einen Artikel gelesen habe über Vorsätze. Es gibt, glaube ich, so wiederkehrende Artikel, die alle Jahre wieder kommen. Und wir haben jetzt etwa 3 Wochen, sind wir schon im 2020 und das ist ja so schon ein bisschen die kritische Zeit, ob dann die Vorsätze eingehalten werden. Hast du deine Vorsätze gehalten und hast du dir überhaupt Vorsätze gemacht? Das ist ja mal das Erste, wo eigentlich...
Schau mich an, Mann, er zittert wie verrückt. Und das liegt daran, dass ich mir habe vorgenommen, den ganzen Januar kein Alkohol zu trinken. Das ist im Fall nicht irgendwie so ein Vorsatz von, irgendwie, ich möchte jetzt das ganze Jahr, dass alles viel besser wird und ich habe riesige Ziele oder so. Und das ist so entstanden, eigentlich schon im November vom letzten Jahr, wo wir bei Freunden zum Essen waren und so darüber geredet haben, dass wir schon alle zusammen einfach wahnsinnig viel trinken. Und dann haben wir so gefunden, jetzt wäre irgendwie gut, mal so einen Break zu machen. Mhm. Und so einen ganzen Monat finde ich irgendwie noch krass. Mhm. Aber es ist jetzt noch eine gute Zeit, weil ich so wie merke, es fallen dir so Sachen auf, wo ich vorher irgendwie automatisch einfach ein Bier bestellt habe. Mm-hmm. Wo man automatisch einfach gesagt hat, ja, komm zum Anstossen. Und dann hat man es eh nie beim Anstossen gelassen, weißt du, und so. Mm-hmm. Also, ja, ich bin noch dabei. Mm-hmm. Ich bin aber im Fall auch nicht sauer, wenn die Januar vorbei ist. Okay. Also, und man wieder anstossen kann.
Es bleibt bei dem Monat.
Ja, ich glaube schon im Fall, ja.
Ich bin nicht ganz so gut wie du. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mehr Sport mache. Das ist wirklich das, wo, so typische Vorsatz, gell? Aber es ist wirklich das, was bei mir in den letzten Jahren sehr viel zu kurz gekommen ist. Und man wird nicht jünger. Mm. Und ich gehe auf einen runden Geburtstag zu, in ganz, ganz grossen Schritt und habe wirklich gefunden, das wäre jetzt der Zeitpunkt definitiv,
um so
eigentlich wieder Sport zu machen. Weil ich mal, man glaubt, dass ich kaum ein relativ sportlicher Mensch war. Und ich habe mir wirklich gesagt, ich tue mir jetzt pro Tag eine halbe Stunde, was ja, weiss Gott, nicht viel ist, Zeit nehmen, um Sport zu machen.
Und was machst du denn?
Ich habe so einen Cross-Trainer daheim.
Also warte, kann ich mir das so vorstellen? Du hast so gesagt, im neuen Jahr wird alles besser und auf die Weihnachten hast du einen Cross-Trainer.
Nein. Du, es ist ja so, dass ich den Cross-Trainer mal geerbt habe. Ich weiss gar nicht mehr von wem, von meinen Eltern oder von meinem Mann, seinen Eltern. Und der steht, wie bei vielen Leuten, ist er ein praktischer Kleiderständer, oder? Ja. Und hat auch jetzt die letzten Jahre diese Funktion erfüllt. Und jetzt habe ich gefunden, einen Kleiderständer könnte man ja auch noch jemand anders machen. Und eigentlich ist das schon noch ein Gerät, das noch sinnvoll ist. Und hat mir das gesagt, dass ich jetzt das mache, weißt? Und dann habe ich mir das so schön vorgestellt, bin ich dann dort draufgegangen und dann mir dazu meine Podcasts hören und so. Und ich glaube, so beim zweiten Mal hat dann nach 10 Minuten ist meine Tochter aufgewacht und hat angefangen zu brüllen und dann, ja. Also das ist dann halt so Parents Life, oder? Wo dann
Life happens.
Das nicht, genau, nicht so einfach geht. Und dann ist es so ein bisschen das, was sich dann einspielt. Ja, okay, also gestern habe ich jetzt ja nicht können. Ja, jetzt heute, ja, ich gehe dann morgen, oder? Und das ist also wirklich, das hat sich recht schnell eingeschlichen und ich habe jetzt mir gerade gesagt, auch nachdem ich den Artikel über Vorsätze gelesen habe, nein, also ehrlich, eigentlich ist es ja verrückt, oder? Weil das sollte ja schon Priorität haben, weil das ist ein Aspekt, der mit der Gesundheit zu tun hat, dass man ein bisschen fit ist. Also ich bin jetzt nicht komplett unfit, aber ich bin wirklich nicht mehr so sportlich. Und man müsste dem mehr Gewicht geben.
Ja, das stimmt. Also weißt, ich sehe das ja auch sehr fest bei mir. Die eine Kollegin, die jetzt auch hier den alkoholfreien Monat mitmacht, und ich, wir werden zusammen den Grand Prix in Bern machen dann. Also das sind so 10 Meilen, wo man durch Bern rennt. Und ich merke so, dass es in der ersten Woche null Stress war, sozusagen, ich lege jetzt Laufschuhe an und ich gehe raus. Und ich bin da ein bisschen anders als du. Mir fällt das immer an, dass ich neue Laufschuhe hole.
Wie viele Laufschuhe hast du?
Ja, hey, nein, hör auf. Weil sie werden dann so von Laufschuhen zu Gartenschuhen und gebraucht worden, sind sie eh nicht so fest. Aber nachher kommt immer irgendetwas dazwischen.
Ja.
Und meistens rede ich mir das nachher so gut, dass ich sage, ich könnte jetzt zwar schon gehen, aber ich könnte auch mehr Zeit mit der Familie haben.
Ja.
Oder ich könnte jetzt mit dem Theo etwas spielen, weißt du, oder so.
Genau.
Und merke so, wenn ich das rechtfertige von mir.
Aber weißt du, verrückt ist doch, seien wir mal ehrlich, eine halbe Stunde am Tag irgendwo verblöden, ich sage es jetzt wirklich so, im Internet, oder? Das haben wir doch eigentlich jeden Tag.
Ich mit Netflix fast jeden Tag.
Also weißt du, dass du irgendwie, du gehst auf Twitter und liest dort und dann siehst du etwas, einen Hashtag, der dich interessiert, dann gehst du die Diskussion lesen und in no time ist eine halbe Stunde
rum. Ja,
und ich finde da schon, dass das hat auch ein bisschen etwas mit Disziplin zu tun, zu sagen, hey, jetzt nehme ich mir wirklich die halbe Stunde Zeit, oder am besten wäre die für dich selber ist auch Zeit, eben, wenn Netflix ist, das ist auch Zeit für dich selber, oder? Aber etwas, was halt schon auch noch irgendwie wohltut, auch wenn Netflix dann auch wohltut, aber...
Ich glaube, mir ist so das grösste Problem gar nicht das Netflix. Das ist irgendwie so zu oben, wenn alle im Bett sind, dann noch herhocken und etwas schauen, bis man so müde ist, dass man nicht einschlafen kann. Das finde ich noch easy, aber was ich mega krass finde, das ist mir im letzten Jahr aufgefallen, dass ich am Morgen werde ich vom Handy geweckt. Und das Erste, was ich mache, ist einfach bam, Handy zu mir und gerade mal schauen, was ist auf Instagram, was ist auf Facebook, was ist auf Twitter. Und hey, das geht mega schnell vorbei und eine Viertelstunde ist einfach rum.
Ja, das ist so.
Und das ist nachher so mein Tagesanfang.
Ja, und oder? Das ist eigentlich ein verrückter Tagesanfang, oder? Dass man zuerst die erste Zeit vor dem bläulichen Bildschirm verbringt.
Also
das ist, ja, das ist crazy, das finde ich auch. Aber mir geht das ganz ähnlich. Es ist jetzt nicht ganz am Anfang, weil wir anders einfach strukturiert sind zu Hause, aber weil ich mit meiner Tochter zusammen aufstehe. Aber ja, es ist auch etwas vom Ersten, was ich mache. Das ist so. Und das ist
für mich merke ich einfach, manchmal ist das voll übel, weil ich denke dann so, also nein, ich denke das nicht wirklich, aber es entsteht in mir innen so ein Bild, dass es so Übermenschen gibt, wo das einfach so natürlich können. Und es ist kein Stress, sie sehen fröhlich aus und ihre Sportkleider sind nicht zu eng und sie strahlen und strahlen so eine Gesundheit und eine Lebensfreude aus, wo ich mir natürlich mega wünsche für mich, aber einfach merke, ich würde sagen, ich habe ganz viel Willen, aber ich habe nie die Disziplin, so etwas so volle Pulle durchzuziehen.
Du hast in anderen Bereichen Disziplin, oder?
Ja.
Also, das geht mir auch so. Wir haben alle unsere Bereiche, wo wir sehr diszipliniert sind, und dann gibt es so Bereiche, wo wir weniger diszipliniert sind, und ich glaube, es wäre auch eine Überforderung, in jedem Bereich diszipliniert zu sein, und wir brauchen ja auch einen Moment vom bewussten Abschalten oder Chillen oder wie auch immer. Also, ich glaube, das ist schon auch wichtig, und eben, das meine ich mit dem, was dann so ein bisschen zwanghaft wird, dass man sich die Momente nicht mehr gönnt. Also, dass man halt einfach mal, Astrid Lindgren hat gesagt, zwar in Bezug auf Kinder, aber ich finde, das gilt auch für die Erwachsenen. Und dann muss man einfach Zeit haben, um da sitzen und vor sich hinstarren, oder? Also ja. Ich finde auch das, einfach so wirklich eben etwas zu machen, ohne dass das jetzt von außen gesehen mit Sinn gefüllt ist.
Ja, voll.
Das finde ich, weil das ist nämlich sehr sinnvoll, einfach mal da zu sitzen und nachzustudieren.
Also ich finde das auch, ich merke einfach gerade, wenn du das sagst, ist im Fall jetzt mein erster Gedanke gewesen, krass, ist eigentlich eine geile Idee, können Sie meine Agenda eintragen. Mhm. Und genau das würde aber nachher nicht klappen, sondern es müsste so sein, dass ich völlig spontan einfach Zeit hat für mich und nichts würde machen. Mhm. Das wär so geil. Oder eben irgendwie nachher noch besser würde sagen, ich lege jetzt meine Schuhe und gehe joggen. Mhm. Und das wäre echt super.
Ich glaube, zum nochmal zurückkommen zu dem von vorher, ich glaube, das, was mich irritiert, und da du hast die ganze Insta-Welt angesprochen mit diesen schön drapierten Frühstück und diesen gestählten Körper und so. Genau. Ich glaube, das Problem ist dort, wir gehen jetzt gar nicht darauf ein, dass das ganz viel Schein und ganz viel Sein ist und was das vor allem auch mit jüngeren Leuten macht, mit Jugendlichen macht, die dann das für bare Münze nehmen und so. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das kann problematisch werden. Sondern was mich dort auch irritiert, ist, dass sich definieren über wie fit ich bin und wie soll ich sagen, einfach eben der, so ein bisschen der Selbstoptimierungszwang, ja, der dahinter steht. Also, und auch die Vorstellung von, und das meine ich eigentlich, das ist das Problematischste, ich kann Geschick in meinem Leben selber lenken. Weil ich weiss, es ist jetzt ein steiler, also vom Joggen zu dem, das ist jetzt ganz ein steiler Übergang, der ganz viel Zwischenschritt braucht. Aber ja, ich sehe am Ende teilweise so ein bisschen das, du hast das alles selber in der Hand.
Ja, ja.
Es gibt ja auch, wenn man jetzt wieder die Insta-Welt anschaut, es gibt ja x so Life-Coaches, die dir sagen, was du nur alles musst machen und dann geht es dir gut und das geht so weit, bis dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie die richtigen Botschaften ans Universum senden, dann
ja, klar,
passiert das auch. Also einfach so ein bisschen das Gefühl von, ich bin für alles, was in meinem Leben passiert, Gutem wie Negativem, bin ich komplett selber verantwortlich und ich muss mit aller Kraft schauen, dass in meinem Leben alles positiv,
ja,
läuft.
Ja,
oder? Also ich weiss, es ist jetzt wirklich
ein steiler Übergang. Ich glaube, ich schlafe voll, wie du auf das bist draufgekommen. Ich selber bin, glaube ich, mega affin auf das. Also weißt du, das Leistungsdenken und ich habe mein Geschick selber in der Hand und es gibt nicht irgendein Schicksal, wo ich unterworfen bin, sondern ich steuere mein Leben als freier Mensch und so. Das hat mir etwas sehr, sehr anziehend. Dort, wo ich mich immer wieder ertappe, ist so, dass ich, wenn ich das mache, so wie die Frage aus dem Blick verliere, für was mache ich es eigentlich? Also ich sage jetzt mal so, vielleicht findest du das krass, wenn ich es so sage, aber wenn es irgendwie am Schluss einfach um Gesundheit geht, dann ist mir das einfach zu wenig. Weil ich habe gern, wenn ich gesund bin. Und ich hasse es, wenn ich krank bin. Das stimmt schon. Aber ich habe doch auch das Bewusstsein davon, dass ich irgendwann wird sterben, meinen letzten Atemzug machen und vielleicht vorher noch ziemlich lange bin krank gewesen. Das kann ja sein. Und das, was ich jetzt würde sagen, das ist sinnvoll an meinem Leben oder an meiner Existenz oder warum bin ich gern der Stefan, wo ich bin, kann ja nicht in dem aufgehen, dass ich nicht krank bin und mich fit fühle. Also ich finde so, nicht krank sein und sich fit fühlen, ist eine mega tolle Voraussetzung, um alles andere zu machen. Aber wenn das selber zum Ziel wird, finde ich es einfach zu wenig.
Also ich finde es dann problematisch, wenn du deinen Wert, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, aber dass deinen Wert abhängig machst davon, wie fit du bist, oder? Also dass du oder auch das Lebenswerte. Ich meine, selbstverständlich, Basis vom Wohlbefinden zu einem ganz grossen Teil ist Gesundheit. Also, ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch und das ist gesund werden.
Voll, das verstehe
und
ich. Ja.
Ich glaube auch, als gesunder Mensch kann man Perspektiven von einem kranken Mensch nie wirklich verstehen und wie schlimm das kann sein, wie es mit so vielem ist, wo man nicht selber erlebt hat, kann man wie nicht wirklich darüber reden. Und ich glaube schon, das müsste für uns noch viel einen grösseren Stellenwert haben, dass wir das, was wir in der Hand haben, machen, um gesund zu bleiben. Das ist so. Aber das Problem ist für mich, wenn wenn dann so ein bisschen suggeriert wird, dass du gesund bleibst, das hast du selber in der Hand. Weil das ist natürlich etwas, wo wir alle wissen, das stimmt zu einem Teil, aber das stimmt nur zu einem Teil. Und was ich dann eben auch teilweise beobachte und was ich auch schon gehört habe von Menschen, die zum Beispiel chronisch krank sind, dass ihnen gesagt wird, ja, du musst halt nur das und das machen oder am Schluss noch, du musst halt ein bisschen positiv denken.
Mindset, gell, das
ja, dein hat. Mindset, oder eben genau, du musst halt ein bisschen positiv denken oder hast es dann schon mal mit einer Saftkur probiert oder so bei chronischen Schmerzen. Das ist sicher alles lieb gemeint, aber es kommt irgendwo von dort her, dass man das Gefühl hat, der Mensch kann in seinem Leben alles selber richten. Und wenn jemand irgendwie in einer Situation ist, wo es ihm nicht gut geht, dann müsst er doch nur. Und das finde ich ganz, ganz schwierige Herangehensweise und auch keine christliche übrigens.
Ja.
Also da fehlt mir irgendwie wirklich mitgehen mit dem Mensch. Und das
ist jetzt im Fall sehr interessant, dass du das Christliche ansprichst. Ich erlebe jetzt das, was du ansprichst mit Krankheiten oder chronischen Krankheiten, in meinem Umfeld, vor allem wenn es um Menschen geht, die eine Depression haben oder die depressiv sind. Und dort ist das nochmal ganz explizit immer wieder so zu hören, dass die Leute sagen, ja, du musst einfach ein bisschen mehr meditieren oder du musst irgendwie ein positives Mindset entwickeln und die akzeptieren und dann ist das alles weg, weißt du, und so, und was soll das mit Medikamenten und so. Und dort denke ich irgendwie schon so, hey, nein, im Fall voll nicht, weil die Kausalität ist viel zu einfach.
Das habe ich verstanden.
Oder? Also das klappt wie nicht. Und für mich steckt im Hintergrund immer so ein Menschenbild, das davon ausgeht, dass es ein gelingendes Leben gibt, das wir können erreichen können.
Genau.
Aber leider, weil jetzt sogar das Christentum ins Spiel gebracht, würde ich sagen, dass auch das Christentum in den letzten 50 Jahren sehr stark in die Richtung gegangen ist. Also gerade so, was hilft dir die Glaube zu einem gelingenden und glücklichen Leben und so. Und dort würde ich schon sagen, das ist nicht eine absolut doofe Frage oder so. Weißt, ich finde, das schon hat auch eine Berechtigung, aber wir sind sehr stark auf das ausgerichtet, was brauche ich, damit mein Leben erfüllt und glücklich ist?
Ja, also das ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen, oder? Also dass man das kann, dass man überhaupt sich kann Gedanken darüber machen, was dann ein erfülltes, glückliches Leben ist, muss es einem schon relativ gut gehen, dass man überhaupt sich die Fragen kann stellen, weil wenn einfach das Leben ein ständiger Überlebenskampf ist, dann kannst du dich nicht auch noch darum kümmern, ob jetzt das, was du machst, sinnvoll ist und glücklich oder also respektive, du kannst dann diese Frage wahrscheinlich beantworten, das ist dann kein, also respektive, was heisst, es ist kein glückliches Leben. Ich meine, es gibt auch Menschen, die wirklich das Leben tagtäglich mit ganz schwierigen Herausforderungen konfrontiert ist, die wir nicht haben. Und die würden von sich sagen, sie sind glücklich. Das ist nämlich das, was Glücksforschung immer wieder auch bestätigt. Also zum Beispiel gerade Reichtum, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, also Reichtum, meine ich materieller Reichtum, trägt ganz wenig bei, zum glücklich zu sein.
Langfristig.
Aber
es gibt, glaube ich, so eine Grenze, die nicht aufs Runter geht.
Nein,
oder?
Ja, klar. Also, wenn
du nicht
weißt, was du sollst
essen. Wichtig, oder? Ich finde jetzt mehr von dem her so erstaunlich, dass wir in der Christentumsgeschichte eigentlich alles so religiöse Helden haben, die jetzt nicht unbedingt mit 85 im Kreis von ihrer Familie mit einem Sixpack einfach ihren letzten Atemzug haben gemacht und haben gefunden, so, ich bin lebenssatt und gang jetzt. Sondern das sind irgendwie Leute, die höhere Ziele hatten, ideal und bereit waren, für das extrem viel zu investieren und ihr Leben auch einzusetzen für etwas. Und dort denkt es mir manchmal, kommt vielleicht das her, weißt du, was ich so als ein Stück weit hohl empfinde. Dass so, wenn's am Schluss nur noch darum geht, dass ich fit bin, dass ich gesund bin, dass ich mein Ding machen kann, so quasi, dann finde ich so, das würde mir wahrscheinlich nicht helfen, wenn ich am Schluss mal mein Leben Revue passieren.
Ja, also das ist ja das, was im Christentum selber angelegt ist, mit diesen drei Beziehungsebenen, die in unserem Leben gleichberechtigt eine Rolle spielen. Und das ist,
was sind das?
Ja, oder Beziehung zu mir selber,
ja.
Beziehung zu meinen Mitmenschen und Beziehung zu Gott. Und
okay,
das, was du
ja,
jetzt
so,
angesprochen hast, das ist dann das völlige Fokussieren auf die Beziehung zu sich selber und zu anderen aus den Augen verlieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt würde so ein christliches Life-Coaching machen, respektive so ein jesuanisches, wenn man so will, Life-Coaching, wäre es schon so, dass man würde sagen, schaut, dass ihr die drei Beziehungsebenen irgendwie im Balance haltet, oder? Also ich glaube, das ist schon ein Ratschlag, den ich für mich selber immer wieder versuche zu beherzigen und immer wieder grossartig auch daran scheitern. Ja. Und wo ich schon finde, könnte so ein Schlüssel sein zu einem gelingenden Leben. Das kann man so fast nicht sagen, aber zu einem Leben, wo man zumindest so lebt, dass man sich selber und anderen nicht gröber schafft, oder?
Ich habe jetzt gerade an den Podcast denken, den ich ja gehört habe. Letzte war auch so Live-Coaching. Und dort hat die Sprecherin den Zuhörenden empfohlen, ganz gut auszuwählen, wer die Mitmenschen sind, wo man Zeit verbringt. Und das, was du jetzt quasi sagst, wäre eine total andere Herangehensweise, oder? Also uns sind wir irgendwie selber aufgegeben, unsere Mitmenschen sind da und es gibt irgendwie noch Gott. Und mit allen stehen wir schon in einer Beziehung und müssen die gestalten. Und ich kann einfach sagen, dir arme, kaputte 10% spielt jetzt keine Rolle in meinem Leben, oder? Das fände ich schon auch wirklich.
Ja, und interessant ist ja dann auch, also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die Selbstliebe insofern wichtig ist, als das, was wir jetzt auch vorher so ausführlich besprochen haben, dass es uns selber irgendwo gut geht, weil wir leben nun mal die längste Beziehung mit uns selber. Oder?
Und, auch irgendwie so die liebste und schönste meistens, oder?
Ja, mal so, mal so. Also, ich finde die nicht immer so nur konfliktfrei und schön. Und wir haben Menschen, die teilweise gewählt, teilweise nicht gewählt in unserem Umfeld sind und mit denen wir irgendwo einen friedlichen Umgang sollten pflegen, respektive einen Umgang, wo wir versuchen, einander nicht zu schaden. Oder? Also man kann durchaus auch mal konfliktgeladen sein, aber man kann ja Konflikt so oder so austragen. Ja. Und dann kommen wir zu dieser Gottesbeziehung. Und das ist so ein bisschen die Beziehungsebene, die wahrscheinlich am schwierigsten in Wort zu fassen ist, aber ich finde sie eben eine wichtige. Ich glaube, wenn man über Beziehung zu sich selber und Beziehung zu seinem Nächsten, um es jetzt in der christlichen Sprache zu sagen, redet, da hast du alle an Bord, oder? Und dann kommt so die Beziehungsebene zu Gott und dann ist es so ein bisschen,
Aber was heisst das konkret?
Also, ich bin mir jetzt eben auch gerade am Überlegen. Wir müssen vielleicht schnell da einen kleinen Einschub machen, grundsätzlich zu unserem Podcast. Der Stefan und ich sprechen überhaupt nicht absprechen, über was wir reden.
Das stimmt
das stimmt wirklich, das ist nicht einfach so daher gesagt, ich glaube, man merkt es auch wegsehen, sondern wir wollen, dass es ein spontanes Gespräch ist, wir tun höchstens uns überlegen, was könnten ganz grundsätzlich Themen sein, die interessant wären, aber wir wissen überhaupt nicht, wo es dann angeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass weder unsere Formulierungen besonders geschliffen sind, noch wir irgendwie eine Struktur haben, wo wir genau wissen, wie lange wir für was brauchen, mit reden. Also, dass es vielleicht mal spannender, mal weniger spannend ist und wir uns manchmal vielleicht auch verlieren.
Das gehört zum
Charakter von dem Podcast und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da auch Feedback und Verbesserungsvorschläge gebt. Zurück zu der Beziehung zu Gott. Ich glaube, damit hängt zusammen, dass man sich bewusst ist, dass, und das klingt jetzt mega abdroschen und mega trivial, aber dass das Lebenszeit letztendlich ein Geschenk ist. Also, dass wir aus etwas herausleben, das wir uns nicht selber geben können. Und das bedeutet für mich auch eine gewisse Demut dem gegenüber. Das ist jetzt auch wieder so ein christliches Wort, wo auch mit Schwierigem belastet ist. Aber ich glaube wirklich, das ist etwas ganz Wichtiges. Also zu wissen, ich gebe mir eben, und da sind wir wieder bei dem Selbstoptimierungswahn teilweise, oder? Also da fehlt mir Demut, zu wissen, es gibt doch einige Sachen im Leben. Und das ganz Grundlegende, nämlich das Leben selber, gehört dazu, wo wir uns nicht selber geben.
Weißt du, wenn ich jetzt so auf mein Leben runterbreche, dann würde ich irgendwie sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, was es heisst, eine Beziehung zu mir selber zu haben. Also, schaue ich auf mich, Nehme ich wohl, was ich brauche, etc. Habe ich mich gern? Bin ich rücksichtsvoll mit meinen Bedürfnissen, etc.? Das ist alles easy. Und ich finde auch, gerade wenn es um meine Mitmenschen geht und so, kann ich mir das auch sehr konkret vorstellen. Also, nehme ich mir Zeit für das? Investiere ich in Beziehungen, etc.? Wenn es jetzt aber um die Beziehung zu Gott geht, um diese Dimension, würde ich eben sagen, das ist gar nicht mehr für mich, mindestens. Also als Teenager ist das ganz anders gewesen. Wenn du dort hast gesagt, was ist eine Beziehung zu Gott, Stefan? Hätte ich gesagt, ja, weißt du, mit dem rede ich und ich bete zu ihm und ich höre ihn dann und sage ihm Sachen, weißt du, und so. Heute würde ich, glaube ich, sagen, die Beziehungsebene zu Gott ist eher etwas, was ich nur in der Beziehung zu mir selber und meine Mitmenschen drin habe. Also es ist gar nicht mehr etwas, was ich separat könnte besprechen. Und das hat aber viel mit dem zu tun, dass du das Leben als Geschenk anschauen. Ich finde das eben gar nicht trivial, sondern es ist quasi wie etwas, was man bekommt, zum, ja, wie soll ich sagen, damit umgehen, wie mit etwas unheimlich Wertvollem, was man nicht selber hat gemacht, nicht selber hat gesteuert, letztlich nicht selber darüber verfügt und sich daran kann freuen, aber auch Verantwortung hat dafür. Weißt du, so. Das wäre für mich die Beziehungsdimension. Ja. Aber ich rede jetzt nicht mit Gott über irgendwie etwas oder so.
Es ist spannend, was du sagst, weil ich sehe das genau gleich und ich lebe es aber anders, merke ich. Also, dass ich nicht meine Hände falte tagtäglich und beten, liebe Gott, mach doch, oder? Das ist tatsächlich, dem bin ich auch entwachsen. Wobei, es kann auch immer wieder Situationen geben, wo ich mich sofort sogar auf den Knie würde sehen und würde sagen, Gott, bitte. Oder? Ja. Also, das gibt
also, so Krankheit, Tragik,
also, ja, oder, also,
das geht mir aber
oder
Fall
so Situationen von der Bedrängnis, oder ich weiss es nicht. Also, das auf jeden Fall. Aber jetzt so im Alltag, wo jetzt Gott sei Dank nicht von irgendeiner Bedrängnis gekennzeichnet ist, da erlebe ich das so, dass ich immer wieder das Gespräch ganz im Fall organisch, also nicht so, ich sitze jetzt an und rede mit Gott, sondern das passiert aus der Situation aus. Ich kann dir eine konkrete Situation sagen. Am Abend, wenn ich im Schlafzimmer die Läden zumache und wir haben einen wunderbaren Blick so in die Weite und in die Berge.
Ich weiss,
so.
Du machst ja auch Fotos.
Ja, das ist wirklich wunderschön. Wenn ich dort so die Läden zumachen, oder? Und das ist für mich so ein Signal von, der Tag ist jetzt zu Ende. Dann erfasst mich das jedes Mal, dass ich wirklich Dankbarkeit formuliere für das, was in meinem Leben an Gutem ist. Und auch, je nach Situation, sofort formuliere, bitte bewahre, oder irgendwie so bitte um Bewahrung, um Schutz, ja, und zwar nicht nur, was mich selber oder meine Familie anbelangt, sondern das können wirklich auch Sachen sein, wo mich umgetrieben haben, wo mir die Arbeit gemacht haben oder so. Das ist für mich im Fall echt ein fester Bestandteil, wo genau diese Beziehungsebene, die Gottesbeziehung, fest in meinem Alltag integriert ist, und zwar wirklich ganz organisch. Also so, das ist nichts, wo ich so mir ganz bewusst Zeit nehmen, sondern es passiert so, das passiert auch die Gottesbeziehung immer wieder. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber das Krasseste am Kind überkommen, am Eltern werden, finde ich, dass man die Verletzlichkeit vom Leben nochmal in einer Art und Weise erfährt, wenn ich sie vorher in dieser Dimension schlicht nicht gekannt habe.
Verletzlichkeit, aber auch so die mega Kraft. Und plötzlich ist etwas
natürlich
da, wo man sich nie vorstellen konnte.
Klar, also ich könnte jetzt alles Positive aufzählen, aber Verletzlichkeit, so die ultimative Verletzlichkeit vom Leben, die ist mir erst als Mutter wirklich bewusst worden. Und mit dieser Verletzlichkeit ist auch, jetzt einfach in meinem Fall, ich weiss nicht, ob es anderen gleich oder ähnlich geht oder gar nicht, ist auch nochmal eine gehörige Portion Sensibilität dazugekommen. Und es geht mir so, dass, also ich habe manchmal das Gefühl, wie ich habe einen Filter verloren, den ich vorher hatte. Also, dass ich so ein bisschen, so einen Schutzfilter, oder? Ich habe Nachrichten geschaut, das ist so ein bisschen wie nicht unmittelbar
an mich angekommen. Abgestumpft werden.
Ja, oder abgestumpft würde ich jetzt nicht sagen, dass ich war. Aber ich habe einfach wie in meinem Empfinden so ein bisschen einen Filter gehabt. Und es ist wie mit dieser Geburt von meiner Tochter ist auch der Filter weggegangen. Und ich erlebe es jetzt immer wieder, dass ich wirklich berührt wird von Nachrichten, die weit irgendwo weg von mir stattfinden, die mich in einer Unmittelbarkeit treffen, die mich so erschüttert, dass nichts anderes über meine Lippen kommt als ein Gebet, das übrigens oft ein Fluch ist. Gott, okay. Wie kannst du noch?
Okay.
Oder? Also das ist wirklich etwas, ich habe in dem Moment kein anderes Ventil, keinen anderen Umgang damit, als zu sagen, fuck, oder? Ja. Warum? Weißt du, also Entschuldigung fürs Fluchen, aber es ist wirklich, ich meine, in der Bibel wird auch geflucht, es ist wirklich das, so dass, warum,
also, ich kann nicht. Das ist interessant, also du hast nachher quasi, du klagst über etwas ganz expressiv und check unmittelbar. Ja. Und das ist nachher dann eigentlich Gott, den du anredest.
Ja, und theologisch sehr unreflektiert, weil ich gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht Gott verantwortlich mache für das. Also weißt du, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt theologisch das würd reflektieren würde, würde ich sagen, habe ich dann das Gefühl, Gott steuert die Welt. Also, sondern es ist völlig theologisch unreflektiert, impulsiv. Aber ich bin froh, habe ich in dem Moment die Ebene, die ich ansprechen kann. Und gleich merke ich auch, in dem impulsiven Ansprechen hat es doch eine ernsthafte, ich mache dich im Fall verantwortlich, dass das nicht besser läuft auf unserer Welt. Und damit meine ich auch nicht, dass ich Verantwortung von uns Menschen wegnehme oder von mir selber
abnehme.
Aber
so
irgendwo merke ich, es ist wirklich ein tiefes auch Empfinden drin, dass das nicht kann sein, bei dem Gottesbild, das ich habe, darf das nicht sein.
Ich meine, wenn du jetzt so Psalmen anschaust, dann ist ein riesiger Teil von dem, was gebetet wird, sind dort ja Klagen. Also das hat sicher irgendwo in uns Menschen drin, gibt es das wahrscheinlich, dass wir einen Ort brauchen, um das herrichten. Ich selber habe das mit den Kindern, weißt, nicht so erlebt, wie du würdest sagen. Ich habe eher erlebt, dass ich mir selber noch einmal in etwas, quasi in kleiner und ganz anderer Form, mit ganz anderen Möglichkeiten noch einmal begegnen und auf meine Kindheit noch mal ganz anders zurückgeworfen wird oder so. Von dem ist es schon auch beeindruckend gewesen, aber ich glaube, sehr fest anders noch einmal. Ich merke, dass ich, wenn ich von Gott rede und was beten ist und so, immer wieder an einem Punkt bin, wo ich alles unschwierig finde, wenn ich darüber reden
müsste. Ja.
Also, ich kann beten ist für mich meistens so, dass ich irgendwo für mich bin und still wird und nichts mehr sage. Und so wie merke ich, lasse jetzt das, was mich beschäftigt und so los. Ich stelle mir aber auch niemand mehr vor. Also ich habe mir früher immer Gott vorgestellt, wo jetzt personal mit mir redet. Ich finde personale Gottesbilder immer noch super, aber im Beten selber mache ich das so nicht mehr. Was für mich eine wunderschöne Art ist, wo ich leider einfach nicht durchziehe, aber es hat mir mal eine Nonne gesagt, die steht am Morgen noch nicht gerade auf, sondern hockt auf Bettkante und nachher geht sie ihren Tag durch. Also es ist eine, gell, die hat ganz viel Aussenkontakt und managt mega Zeug und so. Und dann stellt sie sich vor, wen treffe ich heute alles. Und dann tut sie einfach an die Leute denken und lässt sie wieder los und das ist für sie eigentlich wie sie segnet sie. Und wenn sie denen nachher begegnet, hat sie wie das Gefühl, du bist ja gesegnet. Ich finde das mega, mega schön. Ich selber bin irgendwie einfach, ich kann so Ritual nie durchziehen. Und das hat eben ganz viel wieder mit dem Vorsatzding zu. Ich kann es einfach nicht, ich möchte gerne und ich schaffe es auch dort wieder nicht. Aber das fände ich jetzt eine mega coole Art eigentlich von die Gottesbeziehung, die du hast gesagt hast, irgendwo wirklich auch in das reinzuwirken, was mit mir selber und meinen Mitmenschen zu tun hat.
Also das ist etwas, die Dimension von Gottesbeziehung in Bezug auf Gemeinschaft ist natürlich etwas, was man als Pfarrerin immer wieder im Gottesdienst erlebt. Und das muss ich auch sagen, das ist, je länger ich Pfarrerin bin, desto tiefer spüre ich das. Also zum Beispiel beim gemeinsamen Unser Vater.
Ja.
Oder? Je nach Situation kann das wirklich eine ganze, eine dichte Atmosphäre sein, wo das gesprochen wird. Zum Beispiel an Beerdigungen.
Ja,
oder?
Ja.
Also die Worte, wo allen oder ziemlich allen zumindest der Spur nach bekannt sind, die Worte, die in dem Moment einfach als bekannte Worte tragen, ohne dass man sich zu viel Gedanken über den Inhalt macht, sondern sie tragen als bekannte Worte. Ja, oder? Ja. Oder auch beim Sagen. Ich spreche immer die gleiche Sage. Immer.
Okay, welchen sprichst du denn?
Vom Bonhoeffer, vom guten Meister.
Okay, ja.
Und ich habe das von meinem Vikariatsleiter damals übernommen. Er hat immer den Sagen gesprochen und hat gesagt, er will in seiner Gemeinde neben dem Unser Vater nochmal so bekannte Worte, die tragend machen.
Okay.
Und dem tut er nicht immer abwechseln mit dem Sagen. Ich meine, es hat auch sehr viel Schönes, wenn man den Sagen wirklich situativ kann anpassen kann.
Ja.
Sondern er hat das, man kann das ja auch in dem, was man zum Beispiel bei der Sendung vorher macht oder dass man etwas voranstellt oder so. Aber er hat immer abgeschlossen mit den von guten Mächten. Und ich finde das nach wie vor einer der schönsten Sagen oder wahnsinnig schöne Sagensworte auch mit dem von guten Mächten.
Ja.
Der Teil gefällt mir unglaublich gut, auch wenn man dazu eine Liste aus der Bonhoeffer geschrieben hat. Also das finde ich so berührend, was für ihn die guten Mächte sind.
Kannst du das vielleicht schon sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Er schreibt, dass er sagt, dann, also ich habe es jetzt nicht im Wortlaut, aber er sagt irgendwie, das sind ihr, die Freunde, das sind irgendwie die Worte, die mich erreichen, das sind die Erinnerungen, die ich habe. Das sind aber auch so alles, was zwischen Himmel und Erden ist. Also er tut so wirklich ganz viel aufzählen, wo ich würde sagen, jawohl, das sind die guten Mächte in unserem Leben. Also eben auch Erinnerungen sind gute Mächte, positive Erinnerungen oder Gedanken, wo man weiss, jemand denkt an einem. All diese Sachen sind, und man muss immer wissen, dass er das aus der Situation von in einem ganz, ganz schrecklichen Gefängnis mit einer grossen Ausweglosigkeit geschrieben hat. Übrigens ja, kurz vor seinem Tod, also er hat das irgendwann Ende Dezember geschrieben und im April, Anfang April, oder? Schon eingerichtet worden. Da einfach zum sagen, und ich merke jetzt, dass, also respektive ich merke es nicht nur, ich habe es auch gesagt, über das so die immer gleichen Segnungsworte, dass die ganz viele Leute, dass die wirklich etwas tragen,
so etwas, ist aber schon verrückt.
Ja, etwas hat, wo Geborgenheit gibt.
Yeah.
Und wenn ich dann die Worte spreche, das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch und du kennst mich so gut, dass du weißt, dass ich ganz wenig Bezug zu Esoterik habe. Aber in dem Moment ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, beim Sprechen von diesen Segnungsworten, es wird etwas von dieser ganz dichten, tragenden Atmosphäre spürbar.
Ah, okay.
Das kann ich jetzt einfach so behaupten, weil ich kann das nicht nachweisen. Ich kann das, kann das auch anzweifeln, also, aber für mich ist es so.
Man muss das gar nicht beweisen oder so, sondern das, was du jetzt sagst, in einer ganz anderen Art, habe ich glaube letztes Jahr erlebt, wo wir in Rom waren. Dort sind wir in einem Gottesdienst und dort ist gesungen worden, gregorianisch gesungen worden. Und ich kann dir im Fall nicht sagen, wie das ist gekommen. Ich bin überhaupt nicht irgendwie in einem spirituellen Mindset drin oder habe jetzt irgendwie eine grosse Erleuchtung erwartet. Irgendetwas. Aber so plötzlich hat sich so ganz, ganz tröstlich der Gedanke auf mich gelegt, würde ich sagen, dass das noch gesungen wird, wenn es mich schon lange nicht mehr gibt. Mhm. Und ich habe nachher so wie gemerkt, was das für eine mega Kraft hat, dass das schon lang gesungen wird und es das immer noch wird geben, wenn niemand mehr weiss, dass es mehr hat gegeben. Und das ist so etwas, das ist wirklich so richtig Magic.
Das ist ein sehr schönes Beispiel und das führt mich zurück zu dem, was ich gemeint habe mit der Gottesbeziehung, dass da drin auch eine gewisse Demut gehört. Also aus einordnen können von der eigenen Bedeutung.
Ja,
weißt, selbstverständlich muss für uns selber, man selber ist für sich selber ganz, ganz bedeutsam. Wenn das nicht mehr so ist, dann wäre es auch nicht gut.
Ja.
Aber immer wieder mal sich das grosse Ganze klar machen, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich heilsam. Ich habe so Erfahrungen in den Bergen. Und ich denke, also das ist für mich so.
Das kann ich natürlich super verstehen, wie die Berge, genau.
Ja,
das
also nur schon der Blick in die Berge. Oder?
Ja,
das ist für mich irgendwie Ausdruck vom Ewigen, auch wenn das selbstverständlich nicht stimmt. Auch die sind ein ständiger Wandel unterworfen.
Ja.
Aber ich glaube, sich das, so das Gefühl, das dich dort erfasst hat, ich glaube, das Gefühl steht uns ab und zu gar nicht schlecht an.
Und das würde jetzt super passen, wenn ich das voll richtig verstanden habe, was du gesagt hast, zu dem Bonhoeffer sagen, oder? Wo das Göttliche und alles, was zwischen Himmel und Erden ist, ja auch sehr konkret wiederkommt in Worten, die mir reichen, in Beziehungen, wo ich drin bin, in Freunden, die da sind. Das ist ja eigentlich ein sehr starkes Bild für Demut. Also ich in meinem Platz in dieser Welt. Und das nachher können machen aus einem Gefängnis raus in so einer Situation, das ist natürlich eine sehr, finde ich jetzt, für mich beeindruckende Möglichkeit vom Menschsein. Ich möchte mega gerne noch über das weiter schwätzen, aber ich habe noch ein anderes Thema, Sibylle. Okay. Dürfen wir?
Ja, aber also
es hat jetzt auch wirklich nicht irgendwie direkt mit Demut zu tun. Vielleicht am ehesten mit Fairness. Und zwar wird gleich abgestimmt über das Referendum zur Anti-Rassismus-Strafnorm.
Im Februar.
Am 9. Februar ist das, ja. Genau. Das ist sehr bald. Und ich muss dir einfach sagen, ich habe mit verschiedenen Leuten geschwätzt, wo jetzt niemand, weißt, so total eingefuchst ist in das. Mhm. Aber ich höre immer so zwei Sachen. Die einen finden so, ja, Logo, Mann. Also, es geht sicher nicht, dass man jetzt irgendwie Homosexuelle, da irgendwie an den Pranger stellt und mit Hate Speech und Zeug und Sachen, belästigt. Und andere, die ich aber würde sagen, die würden das nie machen, das ist mir jetzt wirklich noch wichtig, finden so, hey, das ist einfach, ich bin eine liberale Person und wir dürfen alles sagen, was wir wollen. Und wenn es beleidigend ist, kann man einem ja anzeigen.
Mhm.
Jetzt weiss ich von dir, dass du dich ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigst, oder? Dass du es aber wichtig findest.
Also, ich habe mich nicht mit dem Thema beschäftigt, respektive von einer anderen Seite her. Also ich bin zu Gast gsi in der Sternstunde Religion Streitfragen im November, wo es um den Artikel gerade vor dem Artikel. Also es gibt
geht so Blasphemie-Artikel.
Genau, also das heisst eben Blasphemie-Artikel, ja. Es geht eben nicht um Blasphemie. Das ist wirklich, das Wording ist mir noch wichtig.
Gut.
Es geht um die Störung von der Glaubens- und Kultusfreiheit. Mhm. Und das trifft es auch.
Das ist direkt vor dem.
Ja. Das ist 261 und die Antirassismus-Strafnorm ist 261 bis, heisst das. Darum, ich habe mich eigentlich mit dem 261 befasst und nicht mit dem 261 bis im Detail, aber ich bin ja Bürgerin von dem Land und überlege mir, was ich will abstimmen in dieser Frage, und ich bin klar der Meinung, dass das muss ausgeweitet werden. Es ist ja eben nicht so, wie du gesagt hast, dass man jemanden anzeigen kann, wenn es nicht eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und die gesetzliche Grundlage wird eben geschaffen, indem dass man das erweitert, dass man dann kann sagen, auch wenn jemand aufgrund von seiner sexuellen Orientierung diskreditiert wird, dann habe ich auch die gesetzliche Grundlage, dass ich das kann zur Anzeige bringen. Das kannst du sonst nicht, oder? Ich finde es auch eine wichtige Signalwirkung, weil in dem 261 bis ist ja all das drinnen, wo wir uns nicht selber aussuchen. Also es ist das Geschlecht drinnen, es ist die Ethnie drinnen, es ist gut bei der Religion, da kann man jetzt so sagen, das kann man sich selber aussuchen.
Ja, aber sehr oft wachst du einfach
in einer Religion. Genau, wachst du in
einer
Religion, wie soll ich sagen, in einem gewissen religiösen und kulturellen Milieu beheimatet.
Genau.
Und ich finde es ein wichtiges Signal, dass man sagt, das muss drin, wenn man sich auch die sexuelle Orientierung nicht selber aussucht. Und wenn man aktuell schaut, dass es tatsächlich in Deutschland im Dezember, meine ich, ist noch wieder eine Debatte gewesen, sogar im Bundestag, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, wo es um
Konversionstherapie,
danke, ich wollte Konversation sagen.
Nein, das wäre gut.
Das ist das wahrscheinlich wegen unserem Podcast. um die Therapie geht und ob man die zulassen oder nicht, oder wo man versucht, Menschen zu überzeugen, dass sie doch gar nicht homosexuell sind, mit teilweise grausamen Methoden. Es hat ja im letzten Jahr auch einen eindrücklichen Kinofilm zu dem Thema gegeben, ich weiss nicht mehr, wie er heisst, über so ein Umerziehungslager in den USA, das es ja immer noch gibt. Und das ist also nicht etwas, wo schon in alle Köpfe hineingesickert ist, dass man seine sexuelle Orientierung definitiv nicht aussucht. Ich suche mir hoffentlich nur aus, mit wem ich sexuell verkehre, aber nicht, wenn ich anziehend finde. Und dass das gesetzlich verankert wird, ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass das eben etwas ist, wo man sich nicht selber aussucht. Und das ist für mich eine wichtige Signalwirkung, aber viel wichtiger ist, dass es dann möglich ist, den Menschen, die aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung diffamiert werden, dass die das zur Anzeige bringen können.
Ich glaube halt, dass die jetzt dagegen sind, dass das ausgeweitet wird, die sind sehr oft im Fall auch dagegen, dass es die Antirassismus-Strafnorm überhaupt gibt. Mhm. Weil die würden quasi wie sagen, wir können doch solche, ich sage jetzt mal Spruchverbrechen, wenn man so will, doch ganz anders handhaben, nämlich durch das, dass, wenn ich jetzt irgendwie würde sagen, du dumme Lesbe, dass du mich denen würdest anzeigen, weil ich dich beleidigt habe. Und eine Beleidigung könnte es ja sein. Aber dort geht es jetzt quasi wie darum, dass man gegen Gruppen schießt, oder? Also, wenn ich jetzt jemanden beleidige wegen seiner Hautfarbe, dann verletze ich damit ja nicht einfach die Antirassismus-Strafnorm, sondern ich habe ihn auch beleidigt. Also, es ist auch.
Ja, also da kommen wir in eine juristische Diskussion hinein, und ich ganz ehrlich muss sagen, dass ich da zu wenig fit bin, was ja, genau eine Persönlichkeitsverletzung ist, genau. Und so. Also ich weiss wirklich nicht, wie das die rechtliche Grundlage ist, wenn genau eine Persönlichkeitsverletzung gegeben ist. Oder das ist, glaube ich, irgendwie eine Verletzung von der Integrität von einer Person. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da natürlich viel, viel mehr braucht, dass man das kann zur Anzeige bringen, als dass eben zum Beispiel in dieser Antirassismusstrafe nur drin ist. Und ich finde, was in meinen Augen auch noch dort drin steckt, ich weiss jetzt nicht von denen, die du jetzt gerade zitiert hast, aber was ich immer wieder höre, ist Beschneidung von der Meinungsfreiheit, oder? Genau, also, wir müssen einfach noch mal klar machen, dass Hass verbreiten ist keine Meinung. Also, die Pervertierung von der Meinungsfreiheit ist etwas, was mich ganz, ganz sauer macht. Alles können verbal ausdrücken heisst nicht, dass ich das auch darf. Mm. Also, ich meine, Meinungsfreiheit, und das ist übrigens im Fall schon, wenn du in der Europäischen Menschenrechtskonvention den Artikel über die Meinungsfreiheit liest, der steht sofort drin. Also, ich kann nur empfehlen, das mal anzuschauen. Steht sofort drin, dass an die Meinungsfreiheit Verantwortung gekoppelt ist. Also Meinungsfreiheit hat einfach eine Kehrseite, und das ist die Verantwortung. Und die Verantwortung muss immer zum Ziel haben, oder respektive zielt immer darauf, dass wir als Menschen friedlich zusammenleben
müssen. Der Frieden ist es. Du würdest quasi wie sagen, der Frieden ist
ein höchstes Gut.
Ein sehr höchstes Gut und ist auch die natürliche Grenze von dem, was Freiheit von einer Meinung kann sein, oder?
Also, weißt du, Frieden nehme ich jetzt darum, weil es ja da um ganze Gruppen geht, Antirassismus-Strafnorm, oder? Ich meine, ich kann auch sagen, meine Meinung kommt beim Empfinden vom Nächsten an seine Grenze, aber das ist ganz schwierig, weil das Empfinden ist dann doch sehr individuell, oder? Aber es kommt zumindest dort an die Grenze, wo ich jemanden absichtlich böswillig verletze, das würde ich schon sagen, oder? Das kann irgendwo nicht das Ziel sein, aber bei der Antirassismus-Strafnorm geht es wirklich noch um die Gruppen. Und da geht es zum Beispiel auch, wenn man die religiöse Gruppe nimmt, oder? Also auch der religiöse Frieden in unserem Land, wo ein Land ist, das auf sehr, sehr üble Religions- und Konfessionskriege vor allem zurückschaut, ist einfach ein höchstes Gut.
Das ist eben auch die Art, die mich vor allem überzeugen würde, also die mich auch überzeugt. Dass ich würde sagen, wir haben die Artikel im Fall nicht drin, um der einzelne Max oder Stefan oder Sibyl schützen. Das ist zwar toll, wenn es das auch macht, sondern wir haben es vor allem drin, um so etwas wie einen gesellschaftlichen Frieden zu sichern.
Also bei der Antirassismus-Strafnorm ist das sicher auch ein wichtiger Punkt, oder?
Ich aber im Fall schon auch sagen, dass das beim Thema Homosexualität oder Religion auch ein sehr wichtiger Punkt.
Eben, darum sage ich, bei der Antirassismus-Strafnorm ist das sicher, wo es wirklich um die Gruppe geht, ist das sicher ein wichtiger Aspekt. Man muss sich bewusst sein, ich kann mal mich müssen oder dürfen im Rahmen von, wo ich noch Gymnasiallehrerin bin, mit den Anfängen von Genozid beschäftigen. Ja. Und eben jetzt, dass der Völkermord in Ruanda ist oder eben dann Vernichtung von der Jüdinnen und Juden unter dem Naziregime oder im Naziregime. Es hat alles immer in der Sprache angefangen. Es fängt immer im Diffamieren an, im sprachlichen Diffamieren. Also wenn ich mich richtig erinnere, in Ruanda sind es dann plötzlich Kakerlaken gewesen, oder? Die Juden sind Ratten gewesen. Ich meinte, ähnlich war es auch im Bosnienkrieg gewesen. Also man hat Menschen verbal diffamiert, sie im Diffamieren entmenschlicht und damit eine ganz wichtige Voraussetzung geschaffen, dass dann die Verbrechen überhaupt passieren können, weil nämlich die Menschen nicht mehr als Mitmenschen wahrgenommen worden sind, sondern eben als Ungeziefer. Und das fängt in der Sprache an. Und
also eine Art Entmenschlichung durch die Sprache.
Genau. Also du tust natürlich so ein Verbrechen leichter machen, wenn du tatsächlich der Meinung bist, das ist Ungeziefer, wo ich so vernichte, wie ich auch weiss nicht, Kakerlaken zu Hause in der Vorratskammer, oder?
Ich glaube, das ist ganz sicher so. Wo ich aber würde sagen, wo wir jetzt schon drin sind, und was wir jetzt erleben, und zwar in Westeuropa, also nicht irgendwo, ist, dass Grenzen von dem, was man doch wohl noch wieder dürfen sagen, so weit gegen rechts, und zwar in eine ganz blöde rechte Ecke gedrängt wird, dass Privatmeinungen quasi wie nachrutschen. Und das, was man vor 15, 20 Jahren hatte, ich gesagt, hey, spinnst, das kannst du nicht sagen. So. Also, hey, geht's noch? Ja. Jetzt völlig normal ist.
Ja, das hat für mich auch etwas mit Geschichtsvergessenheit zu tun.
Total. Und dort denke ich eben schon, wenn ich mir überlege, wie viel krasse Vorurteile noch die Generation von meinen Grosseltern hatte gegenüber Schwarzen, gegenüber Leuten aus Afrika. Und wie das heute für uns völlig undenkbar ist. Also ich nehme jetzt wirklich an, dass du nicht davon ausgehst, dass die einfach ein bisschen weniger intelligent sind, dafür ein bisschen mehr Muskeln haben. Aber das ist im Fall wirklich in dieser Generation, ist das noch völlig gang und gäbe gewesen. Und ganz, ganz ähnlich haben wir stereotype Bilder, wenn es um Homosexuelle geht.
Wo übrigens ganz lang
auch bei Männern.
Ja, und wo übrigens ganz lang so im filmischen Mainstream zementiert worden sind und gezeigt worden sind. Und man hat sich darüber lustig gemacht. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Yeah. In den 90er Jahren hat es so Sitcoms gegeben, wo es irgendwie so ein Quotenschwule hat, wo sich dann entsprechend affektiert benommen hat. Und man hat das schaurig lustig gefunden. Also da sind schon wirklich ganz blöde Stereotypen immer noch auch so, eben so im gesellschaftlichen Mainstream, das ist ein blödes Wort, aber ist das so verankert gewesen. Und zurück zu der Antirassismus-Strafnorm, ich meine, es ist ganz klar, oder Sprache definiert auch Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen.
Genau.
Und die Sprache ist eine grosse Verantwortung, ist eine grosse Verpflichtung auch, wie wir miteinander umgehen, und darum finde ich, die Antirassismus-Strafnorm braucht es unbedingt.
Gut. Ich lasse jetzt das mal so stehen sein.
Das darf man unbedingt uns schreiben, warum wir falsch liegen. Genau. Oder warum ich falsch liege.
Und ob die finden, dass das etwas ist, das in ein Gesetz gehört, oder ob das etwas ist, das eine Gesellschaft über andere kulturelle Wege oder so muss herbekommen. Genau. Wir sind wirklich gespannt, was ihr zu dem denkt. Das würde mich echt interessieren. Aufhören könnten wir heute mit etwas ganz Tollem. Ich weiss nämlich, dass du voller Fan bist von einem Podcast, der zwar schon im letzten Jahr hat angefangen.
Fest und Flauschig?
Nein, der gibt es schon mega lang. Ja. Aber einer, der im letzten Jahr hat angefangen hat,
ein Violett-Cover.
Ist von zwei wunderbaren intelligenten, super gescheiten Frauen gemacht. Und, jetzt kommt der Kracher, es geht um die Bibel.
Ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, mega mutig. Und ich behaupte auch, darauf hat sich die Zeit, es wird gefeatured von der Zeit, oder es ist ein Podcast von der Zeit, nur eingeladen, das behaupte ich jetzt so. Man darf mir da gerne widersprechen, weil sie in diesem Podcast ganz ein prominentes Zugpferd haben, wo sonst in einem ganz anderen Podcast, der gar thematisch, nicht mit dem zu tun hat, das stimmt nicht, aber einfach ganz in einem anderen Setting ist, nämlich im Zeitverbrechen. Sie ist eine von den bekanntesten Gerichtsreporterinnen in Deutschland und erzählt die Zeitverbrechen, spannende Kriminalfälle, wo sie selber oder jemand von, sie ist stellvertretende Chefredaktorin, jemand von den Journalistinnen oder Journalisten, die sie zusammenarbeitet, recherchiert haben. Aber sie ist eben nicht nur Gerichtsreporterin, sondern sie ist auch Pfarrstochter. Genau. Und sie hat eine Schwester, die logischerweise auch Pfarrstochter ist.
Und im Plural heisst das?
Pfarrstöchter.
Genau.
Und der Podcast heisst Unterpfarrstöchter.
Genau.
Und die Schwester ist Theologin, Professorin, soweit ich weiss.
Johanna Haberer.
Genau. Und die zwei reden nicht über die Bibel nur, sondern sie erzählen die Bibel. Sie erzählen sie, sie fangen an in der ersten Folge, wo sie erzählen den ersten Schöpfungsbericht,
genau.
Genesis 1, wie dort beschrieben wird, wie die Welt entstanden ist, und tun dann schon auch über den Text reden, aber es wird immer wieder auch wirklich der Text zitiert. Das ist die Luther-Übersetzung, wo man dort hört. Das ist dann eine andere Stimme, die eingeblendet wird. Das Ganze ist eine halbe Stunde. Und das ist so, also es ist einfach nur schon zum Hören rhetorischen Genuss.
Ja.
Ich weiss nicht, ob die gewisse Sachen aufgeschrieben haben oder ob die tatsächlich so brillant reden. Also ich merke es jetzt ja selber, wie schwierig das ist, ad hoc, ohne Vorbereitung, einfach zu schwätzen. Und dort ist es wirklich druckreif. Ich erlebe aber schon Sabine Rückert bei Zeitverbrechen auch so, dass sie eine geniale Rhetorikerin ist.
Würde ich auch sagen. Und eine Wahnsinnsstimme.
Eine Wahnsinnsstimme. Also unglaublich einfach. Und eine gebildete Frau sowieso, aber eben auch eine ganz empathische Frau. Also voll. Auch in ihrem Beruf, dass man sich das so bewahrt hat, das ist also schon eindrücklich.
Und jemand, der jetzt einfach selbstverständlich hersteht und sagt, hey, Leute, das mit der Bibel, das ist im Fall nicht irgendwie so etwas für ein paar religiöse Freaks,
richtig,
sondern
genau.
Das ist Kulturgut, ja. Das ihr irgendwo kennen und verstehen, wenn ihr wissen wollt, wer wir heute sind.
Das ist es. Das ist ihre Motivation, ihr Impuls, ja. Warum sie das machen, die beiden. Und ich meine natürlich, sie haben damit absolut recht. Und es ist wirklich, wenn man etwas wette, dann können wir den Bogen zurück machen zum Anfang.
Du meinst, das ist ein guter Vorsatz.
Ein guter Vorsatz für seine Selbstoptimierung. Nein,
genau.
Etwas machen fürs Allgemeinwissen, dann hört unbedingt unter die Pfarrstöchtern. Ich attestiere dem Podcast grosse Suchtgefahr.
Ja.
Und vor allem einen neuen Zugang und auch eine neue Faszination für die biblischen Texte.
Also ein neuer Zugang und eine neue Faszination für die biblischen Texte im neuen Jahr. Hört rein, abonniert unter Pfarrerstöchtern. Es gibt überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Ganz viel Spass damit. Gebt euch Sorge. Und Sibyl und mich können ihr wieder hören in 2 Wochen. Bis dann.
Tschüss zusammen. RefLab.